Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Epochen der Musik hieß eine Reihe des Deutschlandfunks in den 60er Jahren. Am 19. Juli 1966 widmete sie sich unter dem Titel 100 Jahre österreichisch-böhmisch-tschechische Musik den Komponisten Smetana, Dvořák und Janáček. Bevor der Autor Gerhard Kroll seine Sendung beginnt, ein erstes Beispiel. Sie hören die Majurek für Violine und Orchester e-Moll von Antonín Dvořák, entstanden 1879. Es spielt das Janáček Kammerorchester Otrava.
Thank you. Im 19. Jahrhundert gliedert sich die Entwicklung der tschechischen Musik in die Epoche der nationalen Wiedergeburt, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und in die sogenannte Epoche der tschechischen Nationalmusik, im Wesentlichen die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Ein Markstein ist die feierliche Grundsteinlegung zum Bau des Nationaltheaters in Prag Mitte Mai 1868. Mehr als 60.000 Menschen sind zusammengeströmt. Beim Hammerschlag auf den Grundstein spricht Bedřich Smetana:
Der Tscheche lebt in der Musik.
Ironie des Schicksals, dass Smetanas für diesen Anlass komponierte nationale Oper Dalibor vom Publikum abgelehnt wurde. Dass aber ein österreichisch-deutscher Professor für Musikgeschichte am folgenden Tag seine Vorlesung im Prager Clementinum mit den Worten begann:
Gestern ist im Böhmischen Theater die Oper Dalibor durchgefallen. Und doch ist jede Note eine Perle. Ist dieser Smetana hier wie ein Wallfisch in einem Teich?
Zu Unrecht ist Smetana heute, außerhalb seines Vaterlandes, nur mit wenigen Werken bekannt. Man kennt die Oper »Verkaufte Braut«, zwei der sechs sinfonischen Dichtungen aus dem Zyklus »Mein Vaterland«, »Die Moldau« und »Aus Böhmens Hain und Flur«, das Streichquartett »Aus meinem Leben«. Die anderen Opern, es sind insgesamt acht, werden hierzulande selten oder nie gespielt. Und wer singt Lieder von Smetana, spielt seine Klavierwerke? Während Smetana, nach dem Urteil des großen tschechischen Musikforschers Wladimir Helfert,
der tschechischen Musik das Prinzip der Monumentalität brachte, ihr Heroismus, Humor, Tragik und Komik gab,
erhielt die tschechische Musik durch Dvořák
einen Genius der musikalischen Spontaneität und Unmittelbarkeit. Während Smetana in jener Vereinigung der Erhabenheit und Lebensfrische seiner Inspiration mit der klassischen strengen Tektonik groß ist, reist Dvorak durch den unerschöpflichen Reichtum seiner Erfindung hin.
Dvorak, von Smetanas Opern und Programmmusik inspiriert, von Brahms beeinflusst und gefördert, empfing stärkste schöpferische Anregungen durch sein stets sich erneuerndes Interesse an der slawischen Idee. Im Gefolge Dvoraks, Anhänger panslawistischer Ideale so wie er, finden wir die wohl originellste Erscheinung in der Reihe der tschechischen Musiker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Leoš Janáček. Überwältigend ist die Kraft seines Temperaments, entwaffnend die naive Vertrauensseligkeit dieses kindlichen Mannes. In einer nachher zitierten dichterischen Schilderung einer ersten Begegnung mit dem Menschen und Künstler Janáček wird mehr von der Eigenart dieser Persönlichkeit durchsichtig werden. Für den von allen Kollegen vergötterten Beethoven kann er sich nicht begeistern. Zu wenig unmittelbar ist ihm Beethovens Musik. Bei einer von Karl Reinecke in Leipzig vorbereiteten Aufführung der Missa Solemnis lief der Musikstudent Janáček aus dem Chor davon, besuchte die Proben nicht und versäumte die Aufführung des Werkes, das er doch kurz zuvor in Brünn selbst dirigiert und seitdem schon im kleinen Finger hatte. Seiner Verehrung für Dvorak scheint auf den ersten Blick eine ablehnende Haltung gegenüber Smetana entgegenzustehen, die zeitweise sogar feindliche Positur einnimmt in den vielen Äußerungen des schriftstellerisch besessenen und begabten Janáček. Doch der oberflächliche Eindruck trügt. Er darf nicht über das Gemeinsame hinwegtäuschen. Beiden, Smetana und Janáček, ist das echte und tiefe Interesse am einfachen Menschen, am Mann aus dem Volke, gemeinsam. Beide vereinen in ihrer Musik urtümlich männliche Kraft mit einem unendlich sanften, kindlichen Ausdruck. Janáčeks Essay über Smetana, 1924 der Zentenarfeier seines Geburtstages gewidmet, mutet an wie eine verehrungsvolle Aussöhnung im Zeichen dieser Gemeinsamkeit. Janáček ist dramatischer Komponist par excellence. Dies verbindet ihn mit Mussorgsky, mit dem er freilich oft zu eng zusammengesehen wird. Jene Feststellung trennt Janáček zugleich von Debussy, mit dem er jedoch mehr als gemeinhin zugegeben zu tun hat. Zwischen Debussy und Janáček bestehen viele Übereinstimmungen im musikalisch-technischen, im Bereich des motivisch-harmonischen vor allem. Gemeinsame Elemente lassen sich hier zahlreich aufzeigen. Doch liegen unter der Oberfläche des von beiden Meistern ausgebreiteten farbigen Klangzaubers tiefgreifende Unterschiede. Gerade im Schlauen Füchslein, einem Debussys Orchesterklang besonders nahestehenden Werk, bilden Janáčeks stilisierte Sprechmelodien eine reale Grundlage. Sie erinnern an volkstümliche Melodik, sie sind rhythmisch scharf profiliert. Die Abgrenzung zum französischen Impressionismus bleibt deutlich auch dort, wo Janáček sich ihm auffallend nähert.
Ale není tu pistoušky, hle, tu je maličká rozmazlená, uskrýbená. Jak by má mě soka vypadla, počkej, tebe si drapnu jak tvoju mámu, ale lépe si tě vychovám, aby lidé o mně a o tobě nepsali v novinách. Ech, ty potvoro studená, kde se tu bereš?
Thank you.
Mit den in den 1890er Jahren begonnenen und bald systematisierten Versuchen, den melodischen und rhythmischen Duktus des gesprochenen Wortes musikalisch zu notieren, den Tonfall der normalen, alltäglichen menschlichen Rede aufzuschreiben, in Noten zu fassen, mit diesem Versuch steht Janáček offensichtlich in einer Tradition, die weit zurückreicht. Wir erinnern uns hier an Dargumischkis Steinernen Gast, an Mussorgskis Hochzeit oder an die Schenkenszene im Boris Godunow. Versuche, Vers- oder Prosatexte rein rezitativisch zu komponieren. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entsteht dann eine ganze Reihe solcher Versuche. Charpentiers Louise, 1900, Debussys Pelléas et Mélisande, nach Maeterlincks Prosadichtung, 1902, Oscar Wildes Bühnendrama Salome, 1905 von Richard Strauss auf das musikalische Theater übertragen. Janáček hatte andere, weitergesteckte Ziele. Was ihm vorschwebt, ist
ein Notenwörterbuch der lebenden tschechischen Sprache, das den Tonfall alles dessen enthalten würde, was sich im tschechischen Wort ausdrücken lässt.
Was er sucht, ist das, was er die normale Sprachmelodie nennt.
Sie ist ein kühler und durch die Jahrhunderte gleichklingender Widerhall alles dessen, was einen Namen hat. Wohlklingend ist ihre richtige Aussprache. Ihre Vergewaltigung in fremdem Mund wirkt beleidigend. Sie ist der nicht beachtete Schatz der Sprache. In ihr herrscht eine elementare Proportionalität der Längen der einzelnen Töne, welche mit dem natürlichen Ablauf des Tönens der Laute übereinstimmt. Jede Mundart formt sie auf ihre Art, und doch ist sie dem ganzen Volke verständlich. Jedes Menschlein hat für sie seinen Anhauch. Daran erkennen wir das Jahr, das Alter und unsere Bekannten. Solche Sprachmelodien haften in einer bestimmten Oktave und in einem bestimmten Intervall. Sie sind eine Eigenschaft des Menschen, seine normale Sprache. Er kann sie nicht verbergen noch verheimlichen, auch wenn er sie verleugnet. Das heißt, die Farbe und Stimmlage, die Lage seiner Sprachmelodie verändert.
Janáček horcht auf die Melodie der Sprache des Volkes. Er schreibt sie unermüdlich auf, wo er geht und steht. Er notiert zu Hunderten kurze und längere Sätze, vor allem aber spontane Ausrufe, Zurufe auf der Gasse mit Lachen und Schreien gemischt. In welchem Sinne er das so gesammelte Material als Grundlage seines künstlerischen Schaffens wirksam werden ließ, bezeugte Janáček selbst in der ihm eigenen, ebenso einfachen wie temperamentvollen Ausdrucksweise.
Ein Mensch schwatzte vor mir, nur der reine Ton bedeute etwas in der Musik. Und ich sage, dass er gar nichts bedeutet, solange er nicht im Leben, im Blut, in der Umwelt steckt. Sonst ist er ein Spielzeug, das keinen Wert hat.
Im Leben, in seinem eigenen Leben, stecken viele seiner Kompositionen. Wanderungen in Hochwald und Luhatsowice, die Begegnung mit Frau Camilla Stössel, das, was er hört, sieht und erlebt, wirkt unmittelbar auf den Komponisten Janáček. Als er im Mai 1916 an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen im Feuilleton einer Brunner Zeitung einen Gedichtzyklus aus der Feder eines Unbekannten liest, fühlt er spontan mit dem jungen Burschen aus dem Dorfe, mit Janáček, der von einer Zigeunerin verführt wird, ihr ganz verfällt und mit ihr von dannen zieht, die Mutter und seine Heimat verlassend. Nur sein Tagebuch mit einer Reihe von Gedichten, das Tagebuch eines Verschollenen, bleibt zurück. Die Zigeunerin Sefka, für Janáček verschmilzt sie mit Frau Camilla.
Ich habe in diesem Werk stets an dich gedacht. Du warst mir diese Sefka. Sefka mit dem Kind auf dem Arm, und er geht ihr nach. Dich, die du die Zigeunerkinder gekleidet und gefüttert hast, kennt man in Písek, dort auf der Mühlseite, in jeder kleinen Hütte. Du hast ihre Kinder in dein Herz eingefangen.
Das Tagebuch eines Verschollenen, die Komposition eines 65-Jährigen, ist ein intimes Duodrama für Tenor, Alt, dreistimmigen Frauenchor und Klavier, in Gestalt eines Liederzyklus. Die zyklische Geschlossenheit des Ganzen, den 23 Gedichten entsprechen 22 Musikstücke, wird durch variationsartige Verbindung einzelner Nummern, zum Beispiel Nummer 4 und Nummer 5, Nummer 9 und 10, vor allem aber durch die monothematische Substanzgemeinschaft bewirkt. Alle 22 Nummern erwachsen melodisch aus einem Motiv, das aus der Aufwärtsfolge Quarte plus große Sekunde gebildet ist. Wie stark Janácek das Dramatische der Gedichtfolge herauszustellen wusste, zeigen seine Anweisungen für die Wiedergabe des Liederzyklus. Um eine auch szenisch eindrucksvolle Interpretation zu erreichen, sollte die Aufführung im Halbdunkel stattfinden. Die Altistin sollte erst nach den monologischen Liedern des Tenors auf das Podium kommen und während der Nummer 11 in den Vordergrund treten.
Der dreistimmige Frauenchor, der die Handlung auf dem schicksalhaften Höhepunkt vollendet, soll hinter dem Podium stehen und kaum hörbar singen.
Im Kernstück dieses Zyklus begegnet der junge Bursche der schwarzen Zigeunerin. Dem, was vorbestimmt ist, kannst du nicht entfliehen.
Ветле поханки Odhodila. Tož už mám ustlané, v smíchu prohodila.
In den Jahren nach der Entstehung des Tagebuchs im letzten Jahrzehnt seines Lebens hat Janácek ununterbrochen und ungebrochen komponiert. In unmittelbarer Folge entstehen die Opern Katja Kabanova, Das schlaue Füchslein, Die Sache Makropoulos, die letzte Oper Aus einem Totenhaus hinterließ er unvollendet. Neben den Opern entstehen die Orchesterwerke Sinfonietta, sein wohl bekanntestes Werk, und das geradezu avantgardistische Capriccio für die linke Hand und Kammerblasensemble. Entsteht der zweite Liederzyklus Reimsprüche, das zweite Streichquartett Intime Briefe, das letzte leidenschaftliche Liebesbekenntnis des damals 74-jährigen Komponisten zu der 36 Jahre alten Camilla Stössel. 1926 begegnet er schließlich seinem Gott in einem liturgischen Zeremoniell. Er komponiert die glagolitische Messe. Glagolitisch bezeichnet das älteste slawische Alphabet. Janácek legte seiner Messe einen altkirchenslawischen Text zugrunde.
Oh.
Mit der Verwirklichung eines in frühester Jugend gefassten Planes, schon 1869 trug er sich mit dem Gedanken, eine Messe zu komponieren, vollendet sich sein Lebenswerk. Blicken wir von hier aus zurück auf den Anfang und die Jahrzehnte der Kämpfe. 1854 in Hukvaldi, Hochwald in Nordmähren geboren, ging Janácek nach einem vergeblichen Versuch, seine musikalische Ausbildung am Petersburger Konservatorium abzurunden, für 2 Jahre als Kompositions- und Orgelschüler an die Konversatorien in Leipzig und Wien. Doch wäre es verfehlt, in dem missglückten Fühlungssuchen im östlichen Europa und im Fußfassen in Leipzig und Wien eine bewusste innere Entscheidung oder gar eine schicksalhafte Fügung sehen zu wollen. Wichtiger als solche äußeren Einflüsse, wichtiger auch als die aus Janáceks kritischem Geist geborenen scharfsinnigen Würdigungen Smetanas und Wagners, wichtiger für sein eigenes Wirken und Schaffen sind die aus eigenem Antrieb begonnenen ethnografischen und folkloristischen Studien und die in den 1890er Jahren entwickelte Theorie der Sprechmelodie. Schon 1895 ist Janácek für den mährischen Sektor der Folklore-Ausstellung in Prag verantwortlich. Mit dem Sammeln und Studieren verbindet er sogleich praktische Aufführungen, Editionen und Bearbeitungen von mährischen, slowakischen und walachischen Volksliedern und Volkstänzen. Wiederholt reist er nach Russland. Als er 1904 in Warschau zum Leiter des dortigen Konservatoriums ernannt werden soll, scheint der Durchbruch zum Weltruhm bevorzustehen. Die Aufführung seiner 3. Oper in Brünn, Ihre Ziehtochter, hätte den weltweiten Erfolg bringen müssen. Zwar fand sie den Beifall des Brünner Publikums, das dem seit 1881 in der Stadt lebenden Komponisten und Lehrer die Treue hielt, aber in Prag wies man das Werk zurück. 12 Jahre lang, trotz ständig wiederholter Bemühungen, eine Aufführung in der Metropole durchzusetzen. Die Oper »Ihre Ziehtochter«, tragisches Gegenstück zu Smetanas »Die verkaufte Braut«, ist in Janáceks dunkelster Zeit entstanden. 9 Jahre lang, von 1894 bis 1903, hat er an dem Werk gearbeitet. Jahre, in denen er als Lehrer an der von ihm gegründeten Orgelschule und an der Lehrerbildungsanstalt in Brünn mehr als genug zu unterrichten hatte. Jahre, in denen er schärfster und oft ungerechter, ja neidisch-böswilliger Kritik ausgeliefert war. Jahre schließlich, in denen er durch persönliches Schicksal bis an den Rand der Verzweiflung getrieben wurde.
Meine Oper »Ihre Ziehtochter« würde ich nur mit dem schwarzen Bande der langen Krankheit, der Schmerzen und Wehklagen meiner Tochter Olga und meines Sohnes Wladimir umwinden.
All diesen Ereignissen zum Trotz brachte die Prager Aufführung der Oper am 26. Mai 1916 den Durchbruch zum Erfolg im eigenen Land. Sie öffnete dem Komponisten zugleich den Weg nach draußen. So berichtet ein Augen- und Ohrenzeuge der ersten Prager Inszenierung:
Im Jahre 1916 schrieb mir eines Tages der große Komponist Zuck ganz unvermittelt, ich solle mir nur ja die Oper »Ihre Ziehtochter« im Prager Tschechischen Nationaltheater anhören. Ich gehorchte und hatte das größte künstlerische Erlebnis seit Kriegsbeginn. Das Haus war ausverkauft. Mit Mühe fand ich auf der obersten Stehgalerie Platz. Ich sah nichts, hörte nur. Plötzlich stampfen Urklänge eines Rekrutenliedes, eines Bauerntanzes zu mir herauf. Tränen der Seligkeit, lang entbehrte Tränen standen mir im Auge. Ach, da war es wieder einfach und gut, auf dieser Welt da zu sein. Da wachte auf das Herz.
Der Berichterstatter, es war Max Brod, veröffentlichte im Herbst 1916 in der Berliner Schaubühne einen flammend begeisterten und begeisternden Artikel: Tschechisches Opernglück. Die nicht-tschechische Welt wurde mit einem Schlage auf den inzwischen 62 Jahre alten Janácek aufmerksam. Janácek selbst, eben noch deprimiert, verzweifelt über Misserfolge und Ablehnung, er schrieb 1916 an einen Landsmann und Kollegen in Wien:
»Ich komme mir selbst wie im Märchen vor. Ich komponiere, weil mich irgendetwas dazu zwingt. Ich habe meine Arbeiten schon nicht mehr geschätzt, so wie ich auch meine Sprache nicht schätze. Ich habe nicht geglaubt, dass irgendwer irgendwann irgendetwas beachten wird. Ich war erschlagen. Meine eigenen Schüler begannen schon, mir zu raten, wie man komponieren, im Orchester sprechen solle. Ich lächelte dazu. Es blieb mir nichts anderes übrig. Ich beginne, an mein Leben und seine Sendung zu glauben.
Janáček selbst suchte den Autor des ihn und sein Werk propagierenden Berliner Artikels auf. Und Max Brod erzählt:
Einige Monate später, nach der Prager Aufführung. Ein unbekannter alter Herr steht in meinem Zimmer. Es ist Sonntag, noch ziemlich früh, noch nicht 8 Uhr. Ich habe eben noch tief geschlafen. Träume ich weiter? Dieser Kopf mit der hohen, schön gewölbten Stirn, die blitzend ernsten, offenen großen Augen, der geschwungene Mund? Das ist Goethes Kopf, wie ihn Stieler gemalt hat, doch hier in slawisch weichere transponiert. Ein Name klingt mir in den Traum: Leoš Janáček. Es ist der Komponist der Oper »Ihre Ziehtochter«. Ich wollte die Übersetzung nicht übernehmen, hatte dem Verlag bereits einen Absagebrief geschickt. Eigene Dramenpläne näherten sich der Reife. Ich hatte in der Berliner Zeitschrift auf das Werk dringend aufmerksam gemacht, glaubte, genug getan zu haben. Da kam der Meister selbst zu mir. Die weite Reise aus Brünn scheute er nicht. Sein Blick bezwang mich. Mehr noch ein Wort, dessen heilige Naivität ich in mir aufbewahre. Während es nämlich sonst in der sogenannten Welt des Geistes, will sagen, in der kommerzialisierten Welt des Pseudogeistes, sehr oft vorkommt, dass von zwei Verhandelnden jeder der beiden sich bemüht, dem anderen vorzuspiegeln, ihm selber liege eigentlich nichts an dem positiven Ausgang der Verhandlungen, der Abschluss geschehe allenfalls ausschließlich im Interesse des anderen Partners, beileibe nicht im eigenen Interesse, ging Janáček den umgekehrten, den aufrichtigen und nicht geschäftstüchtigen Weg. Er deckte sofort alle seine Karten auf, breitete sie auf den Tisch, ließ sich keinen Rückhalt frei. Ihm liege sehr viel, ja alles daran, dass ich, gerade ich, die Übersetzung übernehme. Wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem durch nichts bewiesenen Sprichwort drang er auf mich ein. Und er begann eine längere Rede etwa folgenden Inhalts. Zum Teil klingen mir seine Sätze noch wörtlich nach. Ich habe den Nachtzug Brünn-Prag genommen. Unterwegs konnte ich nicht schlafen. Immer habe ich an Sie gedacht. Und jetzt gehe ich schon seit 6 Uhr früh vor Ihrem Hause auf und ab und sage mir, wenn dieser Brod die Übersetzung macht, dann ist alles gut. Lehnt er sie ab, so bin ich wieder da, wo ich war. Alles bleibt beim Alten, und ich kann nicht durchdringen. Er sprach unklug, gab sich preis. Das gewann mich im Moment. Als ich ihn so vor mir sitzen sah, in völliger Hingabe an sein Werk, an den Dienst, den ich leisten sollte, fühlte ich, so hat Gott den Menschen gewollt. Was aber haben wir aus uns gemacht? Ich schob alle anderen Arbeiten zur Seite, sagte zu.
Brod, der dem Werk den Titel Jenufa gab, übersetzte nach und nach alle Opern, mit Ausnahme von Brocek und Schicksal, und viele Lieder und Chöre Janáčeks. Er wurde zu dessen Entdecker für die nicht-tschechische Welt. Neben und mit ihm für Deutschland Erich Kleiber, der musikalische Leiter der ersten, von Karl Holi inszenierten und von Emil Pirchan ausgestatteten Aufführung der Jenufa in Deutschland am 17. März 1924 in Berlin. Eine Aufführung, die es zu 25 Wiederholungen brachte. Unter dem Eindruck der Berliner Premiere schrieb Janáček an Kleiber:
Sehr geehrter Herr, ich bin noch immer mit meinen Gedanken bei Ihnen. Sie haben meinem Werke einige Höhepunkte mit allerliebstem Sonnenglanz gegeben. Aus dem Rekrutenlied und aus dem Lied Jenufas haben andere Dirigenten mir einen klobigen Militärmarsch gemacht. Sie haben ihm den Schwung der jungen heißen Herzen eingehaucht. Jedes Paar muss im Leiden seine Zeit selbst überstehen. Daraus wurde gewissermaßen ein Grabgesang, wie in Prag, so in Wien. Sie gaben ihm ein Lächeln. Und so soll es sein. Und wie viel jener fürchterlichen Luftpausen haben andere mir in den zweiten Akt hineingesetzt. Bei Ihnen reift der zweite Akt in klassische Plastik aus. So danke ich Ihnen verbindlichst. Grüßen Sie die Herren aus dem Orchester. Grüßen Sie die beste Küsterin, welches es bisher überhaupt gegeben hat, und alle übrigen Solistinnen und Solisten sowie den Chor. Mit Gruß, Ihr dankbarer Leoš Janáček.
Max Brod setzt sich noch heute von Tel Aviv aus für den 1928 verstorbenen Freund ein. Zum Beispiel mit Bemerkungen zur letzten Oper Janáčeks, die er als Referat auf dem Brünner Symposium über Janáčeks Opern im Herbst 1965 verlesen ließ. Seine Abschiedsworte bei der Trauerfeier im August 1928 in Brünn sprach er als einziger in deutscher Sprache. Im Namen der vielen Zehntausende, die in deutschen Opernhäusern das Glück deiner Kunst erlebt haben.
Ich stehe inmitten einer erschütterten Menge im Foyer des Brünner Tschechischen Theaters am riesigen, von Kränzen überlasteten Bronzesarg, der die sterblichen Reste Janáčeks birgt. Es ist 11:30 Uhr. Hier, in dem Haus, in dem wir so viele Uraufführungen der Opern Janáčeks gehört haben, erklingt unter dem Taktstock des Opernchefs František Neumann, seines hingebungsvollsten Interpreten, die Stelle aus dem Finale des schlauen Füchsleins mit den zauberhaften, nur ihm eigenen Hornsequenzen. Die letzte Arie des Försters. Das ist das wahre Jungsein. Im Wald fängt das Leben immer neu an und die Nachtigallen kehren im Frühling zurück. Und die Menschen gehen vorbei und senken still den Kopf, wenn sie's verstehen. Und was Ewigkeit ist, ahnen sie. Wer damals nicht geweint hat, hat wohl nie im Leben richtig geweint.
Thank you.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten den dritten Satz der Sonate für Violine und Klavier von Leoš Janáček. In der Aufnahme aus dem Jahr 2009 spielten Anna-Lisa Bezrotny Violine und Mathilda Kerkennen Klavier. Zuvor wiederholten wir ein Feature von Gerhard Kroll, das der Deutschlandfunk unter dem Titel Epochen der Musik – 100 Jahre österreichisch-böhmisch-tschechische Musik erstmals am 19.07.1966 sendete. Am kommenden Samstag hören Sie an dieser Stelle den dritten Teil unserer Reihe über die Weimarer Republik. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Musik.